Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge. Mit diesen beiden Versen aus der Tageslosung möchte ich euch herzlich begrüßen. Heute feiern wir Gottesdienst. Und heute ist der 2.2.2020. Das ist schon ein spannendes Datum. Und wenn ich mir jetzt den Wochenspruch anschaue, dann steht da: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das nicht nur am 2.2.2020, sondern auch am 3.2.2020 und dem nächsten Tag. Dieser Tag geht irgendwann vorbei und alles, was wir erlebt haben, was wir erfahren haben, was wir gesagt haben. Aber wie man so schön sagt, die Welt dreht sich weiter und auch morgen kommt ein neuer Tag. Und das ist der Wochenspruch und der sollte uns die ganze Woche begleiten. Das Thema des Gottesdienstes lautet In Beziehung leben. Das ist so eine kleine Predigtreihe, die Pastor Arne Völkel angeboten hat. Mach einen Unterschied. Und mit dem Unterschied werden wir uns im Laufe dieses Gottesdienstes noch weiter beschäftigen. Zunächst aber singen wir ein Lied, das Lied Gut, dass wir einander haben.
Thank you.
Mach einen Unterschied. Man könnte auch sagen, was verleiht meinem Glauben Flügel? Und wir werden in der Predigt uns eine Person aus der Kirchengeschichte anschauen. Und das ist Augustinus. Augustinus hat in der Spätantike gelebt. Das ist schon relativ lange her und wir haben uns eben darüber unterhalten. Er hat sehr viele theologische Schriften verfasst und die sind nach wie vor präsent. Ob in der katholischen, ob in der evangelischen Kirche. Mehrere tausend Jahre, das, was er geschrieben hat, wird heutzutage immer noch diskutiert. Das ist schon sehr spannend. Wenn man sich das Leben von Augustinus anguckt, dann merkt man aber, bevor er solche Schriften verfasst hat, war er ganz anders drauf. Arne hat gesagt, vom Rocker zum Heiligen. Also ausschweifender Lebenswandel, auch mit sexuellen Erfahrungen etc. Und dann erlebte er etwas, dann erlebte er ein Bekehrungserlebnis und danach hat sich sein Leben radikal verändert. Wir gucken uns jetzt einen ganz kurzen Trailer an zu einem Kinofilm. Also ihr müsst die DVD, die am Ende eingeblendet wird, nicht kaufen. Aber sie zeigt uns so ein bisschen was aus dem Leben Augustinus. Dann Film ab. Was verleiht meinem Glauben Flügel? Das ist auch die erste Frage, die ihr auf dem Gottesdienstzettel aufgeschrieben seht. Und da möchte ich ein eigenes kleines Beispiel erzählen, was ich letzte Woche erlebt habe. Ich war Donnerstag, Freitag auf einem Seminar von meiner Firma aus. Und da sollten wir am Anfang ein Speed-Dating machen. Also wir haben drei Fragen gestellt bekommen und sollten innerhalb von einigen Sekunden mit irgendjemandem von den anderen Teilnehmern, wir waren insgesamt 12, ins Gespräch kommen, aber nur so ganz kurz und ganz schnell. Und die Frage lautete, was zeichnet dich aus, was ist dir wichtig? Da habe ich mal so überlegt, was ist mir denn wichtig? Da kam ich so auf Familie. Und dann kam ich aber relativ schnell auf, ja, mein Glaube ist mir wichtig. Da habe ich den Gedanken aber sehr schnell verworfen, weil ich dachte, gibt es nicht noch was anderes? Und überlegte so weiter und weiter und weiter und kam aber irgendwo immer doch, ja, das ist mir schon wichtig, mein Glaube. Und habe so gemerkt, so im Grunde stehe ich jetzt an so einer Entscheidung. Gehe ich jetzt auf den anderen hin und sage, also mir ist wichtig das und das? Oder sage ich, mir ist wichtig, weiß ich nicht, mein Auto? Also man wird schon so vor so eine Entscheidung gestellt. Habe ich gedacht, nee, also du sagst das jetzt einfach. Und dann habe ich mich, ich hatte zwei Gespräche, eigentlich hätten wir drei haben sollen, da sind wir aber nicht zugekommen. Habe ich gesagt, was mir wichtig ist, meine Familie und mein Glaube. Und als ich zu dem zweiten Kollegen kam, fand ich die Reaktion von ihm total interessant. Ich sagte, was ist dir wichtig? Ja, oder ich glaube an Gott, habe ich gesagt. Und dann sagte er, ach, das ist ja interessant. Das hört man ja nicht allzu oft. Und dann sagte er so, ja, also ich gehe ja nicht regelmäßig in die Kirche, aber manchmal bete ich auch. Also ich finde das ganz interessant. Wir kamen leider nicht mehr über dieses Thema weiter ins Gespräch. Nur mich hat das irgendwo so ein Stück weit, ja, vielleicht auch beflügelt. Ich habe gedacht, das war die richtige Entscheidung, die du getroffen hast. Du hast deinen Glauben bekannt, was ich nicht immer so ganz einfach finde, aber habe irgendwo auch was zurückbekommen. Das wollte ich euch erzählen. Und jetzt lesen wir den Bibeltext aus Kolosser 3, 1 bis 7. Da ihr den jetzt alle aufgeschlagen habt, könnt ihr jetzt auch aufstehen dazu. Da Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil wird Arne gleich in der Predigt formulieren. Kolosser 3, 1 bis 7. Ihr seid mit Christus zum Leben erweckt. Richtet euch also nach oben aus, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, dann werdet auch ihr selbst in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch schon jetzt geschenkt ist. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Zügellosigkeit, Leidenschaft, Begierden und die Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Wegen dieser Dinge kommt das Gericht Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. Zu diesen habt auch ihr einst gehört, als ihr noch von all dem beherrscht wart. Wir nehmen wieder Platz. Wir singen vor der Predigt das Lied Kopf und Herz sind wie ein Beet und sammeln dabei die Kollekte ein, die für die Belange der Gemeinde bestimmt ist.
Ihr erinnert euch vielleicht, letzten Sonntag ging es um die Frage, war so ein bisschen Biologie, Metamorphose, was bedeutet das, wie funktioniert das, was bedeutet es für das Leben in der Nachfolge Jesu? Und der Text aus dem Römerbrief war, lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Denkens. Und durch diese Erneuerung des Denkens erfahren wir etwas von dem, was Glauben Flügel verleiht. Manche haben es mit theoretischen Formulierungen nicht so sehr und deswegen finde ich es oft ganz hilfreich, mal so ein Bild einzuflechten. Und das war das Bild von dem Ei, das im Nest liegt, das aber herausschlüpfen soll, um zum Vogel zu werden. Und das ist seine Bestimmung, zum Flug zu finden. Und deswegen will ich da heute fortsetzen mit der Frage, nämlich, was verleiht deinem Glauben Flügel? Wir haben diesen Trailer gesehen, 454 wurde Augustinus geboren in Hippo, also in Algerien. Und bevor Augustinus Christ wurde, fehlte diesem Mann praktisch jedes Gefühl, jedes Mitgefühl für andere Menschen. Das war auch etwas, was damalige Zeit auszeichnete oder prägte. Vielleicht würden wir sagen, das ist heute auch wieder so. Viele Menschen haben kein Mitgefühl für andere. Und bei Augustinus äußerte sich das darin, dass er jedem Rock hinterherlief. So kann man das ganz einfach sagen. Und das andere, was sein Leben ausmachte, auf jeder Party der Stadt war er zu Hause. Also der ließ wirklich nichts anbrennen, der nahm alles mit. Das war so ein richtiger Lebemann. Und als er dann Christ wurde, dann verloren diese Eigenschaften oder diese Lebensformen, diese Freuden, die bisher für sein Leben so bestimmt war, verloren für ihn jeglichen Wert. Und fortan hat sich Augustinus dahin entwickelt, immer kontemplativer zu werden, ein Wort, das derzeit auch ein bisschen durch unsere Gemeinde geistert. Also Kontemplation ist, ich besinne mich auf Gott, ich ziehe mich zurück in die Stille, ins Gebet, ich richte mein Denken, mein Sinn auf Gott, Vater, den Sohn und den Heiligen Geist aus. Und dann stieß Augustinus, das ist seine Bekehrungsgeschichte, die er beschreibt in seinen Bekenntnissen. Er hat also ein ziemlich umfangreiches Buch über sein Leben geführt, in dem man all das aus seiner Lebensgeschichte nachlesen kann, was ich so kurz skizziert habe. Und dann stieß er eines Tages, so schreibt er, hörte er ein Kinderlied singen von einem Mädchen, einem Kind, das dieses Lied sang. Und der Kehrreim des Liedes war »Komm und lies«. Und dann hat Augustinus, seine Mutter war entschiedene Christin, die Bibel genommen und einfach aufgeschlagen und er fand folgende Worte aus dem Römerbrief. Wir wollen so leben, wie es zum heiligen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage mehr, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht mehr eure selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Und dieser Bibelvers hat in Augustinus ein Gewitter ausgelöst, eine vollkommene Lebensveränderung. Das war das, was seinem Glauben Flügel verlieh. Und Augustinus war der Überzeugung, dass man mit Vernunft allein den Menschen nicht befreien kann und auch nicht sehr überzeugen kann, sondern er sagt, für die allermeisten Menschen muss die Autorität dazu kommen, so wie er das eben erlebt hatte, die Autorität des Wortes Gottes, das spricht und dann verändert das Menschen und für ihn wichtig, die Autorität der Kirche. Einige hundert Jahre weiter, 1225, wurde Thomas von Aquin geboren. Und Thomas von Aquin ist wohl der größte theologische Denker, der jemals auf dieser Erde war. Also wenn du nicht glaubst, dass einer noch Apostel Paulus toppen kann, Thomas war's. Thomas von Aquin hat ein ganz umfangreiches Werk geschrieben und wer heute Theologie studiert, kommt an Thomas von Aquin einfach nicht vorbei. Auf jeden Fall niemand, der systematische Theologie liebt. Denn Thomas von Aquin hat den Glauben versucht, gedanklich zu erfassen. Und sein Anliegen war, Menschen den Glauben durch die Vernunft zu vermitteln. Und er setzte bei der Philosophie des Aristoteles ein, die damals total en vogue war, und hat von daher den Glauben entwickelt und systematisch beschrieben. Und seine Gedanken, die des Thomas von Aquin, die erleuchten im Grunde heute noch jedes Studentenzimmer eines Theologiestudenten. Also sein Anliegen, christlichen Glauben intellektuell durchsichtig machen, Argumente für den Glauben finden. Thomas war davon überzeugt, dass man den Glauben vernünftig einsichtig machen kann, wenn man nur ausreichend nachdenkt. Sein Anliegen war, die Gebildeten seiner Zeit zu erreichen. Und dieser Herzenswunsch, der verlieh ihm Flügel, seinem Glauben Flügel. Anders als Augustinus war Thomas von Aquin der Überzeugung, dass die Autorität einer Kirchenführung allein nicht genüge, um Menschen zum Glauben zu führen und sie vom Glauben zu überzeugen. Damit widersprach er Augustinus. Und er sagte, wichtig ist, dass die Menschen lernen, über ihren Glauben nachzudenken, Argumente und Gründe zu finden, also die Ergebnisse eines strengen systematischen Denkens. Zwei Männer unterschiedlicher Jahrhunderte, beide absolut prägend für den christlichen Glauben. Und ich kann dir versprechen, vieles, was du denkst, haben die beiden auch schon gedacht. Du weißt es nur nicht. Was verleiht, ist meine Frage, deinem Glauben Flügel? Wie entwickelst du deine geistliche Flugfähigkeit? Und dazu lese ich die Verse 8 bis 10, die ihr vor euch habt auf diesem Manuskript. Fortsetzung des Textes, den wir jetzt eben gelesen oder gehört haben. Und Vers 8 heißt es, jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Was sollen wir denn ablegen? Zorn, Wut und Bosheit. Kein Wort soll über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und ihr habt den neuen Menschen angelegt, so wie ein neues Kleid. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Paulus ist das offensichtlich sehr wichtig. Ein Glauben, der sich nicht auf Autorität gründet, Augustinus. Ein Glauben, der sich nicht auf Vernunft gründet, Thomas von Aquin. Sondern Paulus schreibt hier, für den Glauben ist ebenfalls, möchte ich sagen, genauso wichtig, entscheidend, dass er praktische Konsequenzen hat. Christen machen einen Unterschied durch die Praxis ihres Handelns. Da war Augustinus ganz nah dran, Praxis des Handelns. Unsittlichkeit, Unzucht, unreinige Leidenschaften, Lust auf Böses. Vers 5 in unserem Predigttext. Das hat Augustinus bestimmt und dann kam es zu dieser Veränderung in seinem Leben, wo er sagt, Mensch, Glaube muss praktische Konsequenzen haben, dass erkennbar und spürbar wird, hier hat sich eine Verwandlung in meinem Leben vollzogen. Christen machen einen Unterschied. Wir lernen nicht anders, mit Gottes Willen umzugehen, als so. Also es gibt ja diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Steht nicht in der Bibel, ist aber sehr wahr. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der neue Mensch, die neue Schöpfung, den ihr anzieht wie ein Kleid. Dann und wann gehe ich Kleider kaufen. Ist nicht so oft, aber mache ich. Und dann gehe ich in den Laden rein, in Böker gab es früher in Dortmund C&A, wo man so hingeht, was man sich so leisten kann. Und dann gehst du da rein und dann bin ich erstmal erschlagen, weil das überfordert mich. Da stehen jede Menge Größen. 42, 46, 48, 50, 109, 102 und ich denke, Und dann gehe ich an diese ganzen Dinge ran und ziehe mir das eine Sakko an und das andere und das dauert und nichts passt. Um herauszufinden, was passt, brauche ich eine Norm. Wenn ich meine Größe weiß, dann kannst du an den Ständer gehen, gehst die Zahlen durch und sagst, das könnte passen. Dann ziehst du das Ding an und stellst fest, also ganz passt es nicht. Die fallen alle wieder im Schnitt anders aus. Dann gehst du zu den Verkäufern und ziehst das an, das schlabbert an dir rum, der sagt, boah, das steht ihnen aber gut. Dann sagst du, aber irgendwie zwickt es so ein bisschen. Naja, da haben wir noch was anderes. Nehmen Sie mal den Hersteller. Boah, ganz große Klasse. Naja, irgendwann musst du dich entscheiden. Du gehst mit so einem Teil raus, kommst zu Hause an und dann erfährst es, ob es passt. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass du es ausprobierst. Du musst in das Sakko rein oder ihr Frauen in eure Kleider. Du musst das herausfinden, ob es passt. Ausprobieren ist entscheidend. Nur nach den Nummern gehen, hilft nicht so viel. Für das, was wir richtig gut machen wollen, setzen wir aber immer einen Standard, dem geben wir eine Norm, dem setzen wir also so ein Maß. Und Augustinus und Thomas von Aquin hatten ihr Maß auch gefunden, ihr ganz persönliches Maß. Der Glaube hat ihnen Flügel verliehen. Das passte. Das hat ihr Leben bestimmt und das hat enorme Auswirkungen gehabt über Jahrhunderte weg bis zum heutigen Tag. Finden wir unsere eigene Norm, finden wir unser Maß, dann öffnet uns das also einen Gestaltungsraum. Aber du erfährst diesen Gestaltungsraum, das Passende, nur indem du hineintrittst in diesem Raum oder in dem Bild, das Paulus gebraucht, indem du das anziehst, zieht den neuen Menschen an. Bei allen zutreffenden Argumenten für den Glauben an Jesus und bei allen wertvollen geistlichen Übungen, das Samenkorn, von dem Jesus einmal spricht, das ausgestreut in unser Leben hinein, dieses Korn soll keimen, aufgehen, wachsen, Frucht tragen. Deswegen gehört zur Besinnung, die wir im Leben mit Jesus Christus suchen und brauchen, und neben dem Denken, das zum Leben mit Jesus Christus gehört und das Argumentieren, gehört als drittes genauso wichtig daneben das Handeln, das Tun, die Gestaltung deines Lebens. Deswegen möchte ich dir eine Frage stellen, die ich in jüngerer Zeit auch an mich richte, intensiver als früher. Ich habe mir die Frage vorgelegt, was ich denn in meinem Umfeld ändern würde, wenn ich kein Christ wäre. Würde das irgendwem auffallen in meinem Lebensumfeld, wenn ich kein Christ wäre? Da sagt ihr, und ihr habt recht, das ist doch bei dir eine ganz leichte Übung, du bist Pastor, das geht hier immer ums Fromme und wer zu dir kommt, weiß, du bist auch fromm. Stimmt. Aber ich lebe ja nicht nur hier. Ich lebe ja auch in anderen Lebensräumen. Und ich finde das Beispiel, das uns Olaf eben beschrieben hat, ist so ein ganz tolles Beispiel. Das war nicht abgesprochen, ich finde es großartig. Genau darum geht es. Im Lebensfeld, in dem ich stehe, wie merkt denn ein Mensch, dass ich Christ bin, dass ich an Gott glaube? Würde jemand in deinem Umfeld einen Unterschied merken? Würde er merken in deinem Umfeld, dass etwas fehlt, wenn du kein Christ wärst? Wir wissen ja nicht, was aus dem Gesprächspartner von Olaf geworden ist, aber ich denke schon, da ist etwas angekommen. Mensch, sagt er, manchmal bete ich ja auch. Und das ist doch toll, einem Kollegen zu begegnen, der das regelmäßig tut und vielleicht regt das in diesem Menschen an, ermutigt ihn, diesen Gott weiter zu suchen, und zwar vielleicht nicht nur in Chaossituationen. Ich bin davon überzeugt, dass Olaf in diesem Moment einen Unterschied gemacht hat. Und du und ich und wir, jeder von uns, kann diesen Unterschied machen an dem Platz, an dem er steht. Es geht darum, dass wir vertieftes Profil gewinnen. Vielleicht hoffst du, wenn du das hörst und darüber nachdenkst, vielleicht hoffst du auf eine Umwandlung in so einer ganz radikalen Art. Wir haben dann so Formulierungen dafür auch parat, wie zum Beispiel, ich will Jesus voll und total nachfolgen. Also voll und total nachfolgen, ich will das. Weiß nicht, ob du das sowas kennst. Das macht dich ganz rattig. Voll und total. Also sei ein Regentonnenchrist, randvoll mit Jesus. Ich finde solche Emotionen stark. Manchmal durchfließen die mich. Und wenn du die hast, diese Empfindung, dann bitte ich dich, setz dich nicht hin und warte darauf, dass dieser Anfall vorübergeht. Sondern packe und ergreife darin, dass es ein Augenblick Gottes, den er dir schenkt. Was machst du damit? Ich sage dir, geh los. Lebe diesen Augenblick. Überleg dir, was kann ich damit anfangen? Aber ich möchte dir auch sagen, mach dich mit diesem Gedanken und Gefühl nicht verrückt. Denn wann bin ich denn ganz voll mit Jesus? Was ist völlig und wann ist total umfassend? Niemand von uns kann emotional und geistlich immer auf erhöhtem Niveau leben. Das halten wir emotional überhaupt nicht durch. Der Geist Gottes kommt deswegen auch nicht ständig powermäßig in dein Leben ran, sodass du bald explodierst. Das wirst du überhaupt nicht durchhalten. Er schenkt uns das immer wieder mal, aber als Konzept für Glaubensnachfolge, ich will immer ganz und voll und total und umfassend. Unser Bibeltext, so sehen wir, verdeutlicht, die Jesus-Beziehung kennt Normen. Vers 5, tötet alles, was an euch Irdischen noch in den Gliedern steckt, Unzucht. Lass das sein, das heißt töten. Nimm davon Abschied, mach es wie Augustinus. Lass das zurück. Unsittlichkeit, da kannst du dir jetzt deine Gedanken machen, was dazu zählt, was du als unsittlich begreifst. Wenn du einen Eindruck hast, lass es sein, kehr davon ab. Unreine Leidenschaft, Lust auf Böses, Habgier. Die Jesus-Beziehung kennt Normen. Aber sie kennt eben nicht nur die Verbotsnorm, das Negative, das lass sein, sondern Vers 17, nun legt entsprechend die Kleidung, also des Glaubens an, nämlich herzliches Erbarmen, Güte, Demut. Sei freundlich und sei geduldig mit deinen Mitmenschen, sogar ertrag deinen Mitmenschen, ertragt einander euch gegenseitig und, sehr wichtig, vergebt einander. Aber, ihr Lieben, es existiert kein Sündometer. Existiert kein Sündometer, an dem du deine eigene Formkurve oder die deines Nachbarn messen kannst. Und dann wird Glauben für den einen und anderen doch in der Nachfolge Jesu ziemlich anstrengend. Also nach dem Motto, in diesem Monat liege ich bei 5. Das ist eine Steigerung zum Vormonat um 15% meiner Heiligkeit. Oder umgekehrt, im letzten Jahr um dieselbe Zeit lag ich 10 Punkte voraus. Es gibt keinen allgemein anerkannten Standard für einen höchst zulässigen Sündengrenzwert. Den gibt es nicht. Hier in der Bibel werden uns ein paar ganz praktische Dinge genannt. Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Böses, Habgier. Wo fängt die an, wo hört die auf? Diesen höchst zulässigen Sündengrenzwert oder auch den Grenzwert der niedrigsten Profiltiefe, die geistliches Leben überhaupt noch zulässt. Das gibt es in der Bibel nicht. Also es gibt die Christen, die sich orientieren immer nach dem Maximum, total, völlig und ganz. Und die anderen, die sagen, mit welcher minimalen Profiltiefe bin ich christlich noch verkehrstauglich? Also wie komme ich irgendwie durch, sagen die einen. Und die anderen sagen, naja, also wenn ich nicht strahle wie Prinz Lukas, dann ist das gar nichts. Weder am Limit zu gehen, noch einen selbstgesetzten Max-Bereich anzustreben, ist geistlich gesund. Geistlich gesund ist, Leben praktisch gestalten. Nochmal zu der Anzugsgröße. Du musst die Anzugsgröße, die dir passt, herausfinden. Sie hängt nicht in abgemessener Konfektionsgröße am Ständer irgendwelcher Gemeindewerte oder Gemeindegrundwerte. Wir haben Werte. Wir haben Werte, die uns wichtig sind. Wir haben zum Beispiel den Wert einladen, glauben und mit anderen teilen. Und das ist gut. Denn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also einladen, glauben, mit anderen zu teilen, das drückt sich genau darin aus. Ihr seid Salz der Erde. Aber deswegen ist dieser Bibeltext wie der heutige für uns eine ganz praktische Hilfe. Kein Mensch will ja oder kaum jemand möchte an Körperumfang und Körperfülle zunehmen. Ich war jetzt beim Arzt und ich war ganz überrascht. Die Frau sagt mir, stellen Sie sich mal auf die Waage. Ja, ich denke, das Ergebnis kenne ich, war aber nicht. Da kam ein ganz anderes Ergebnis raus. Da sage ich, das ist ja beeindruckend. Hat auch in letzter Zeit gut geschmeckt. Und dann sagt sie, dann stellen Sie sich mal hier an das Maß. Da stelle ich mich an das Maß und plötzlich bin ich 2 Zentimeter größer. Und ich sage, Hammer, wusste ich noch gar nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Aber geistlich wachsen, das ist etwas, was wir alle anstreben. Im Glauben sollen wir wachsen. Und dabei ist es so, dass der sich selbst regenerierende Autoreifen noch nicht erfunden ist. Wenn du mit dem Auto viel unterwegs bist, fährst du Profil einfach ab, da hilft alles nichts, dann brauchst du irgendwann neue Reifen. Und von selbst regeneriert der sich nicht. Mit anhaltender Benutzung verliert der an Profiltiefe. Aber im Glauben an Jesus, glaub mir das, ist es genau umgekehrt. Je mehr du gibst, desto mehr, dass du empfängst. Deine Jesus-Beziehung weitet deinen Lebenshorizont. Der nutzt sich nicht ab, der Glaube, wenn du ihn lebst und gestaltest, sondern der nimmt zu. Es kommt etwas hinzu. Der Glaube an Jesus erlaubt und fördert Veränderung im Tun. Was ist Min und was ist Max, wo Umwandlung geschieht? Da zählt das nicht. Dieses Min und Max steht in unserem Vers auch darin. Wo das geschieht, Vers 11, da spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist oder Grieche oder Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Fremdes, Güte, Sklave, freier Mensch. Denn Christus umfasst das alles und ist in allem gegenwärtig. Oder gute Nachricht, Bibel übersetzt, was einzig zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Das zählt. Nicht, dass wir uns mit Profil Minimaltiefe zufrieden geben oder immer das Maximum haben wollen. Was einzig zählt, ist Christus, der in allen lebt, in dir, in dir, in dir, in mir. Großartig, der lebt in uns. Glaub das, fass das, streck dich danach aus. Dank Jesus und sag, du bist bei mir, du lebst in mir, deswegen kann ich und tue ich, was ich vermag. Der alles in uns wirkt. Nun ist es wahr, die Sünde scheint weder außerhalb der Gemeinde noch innerhalb der Gemeinde zu verschwinden. Und die lässt sich eben nicht durch Sündenkataloge eliminieren oder dadurch, dass die Predigtstimme immer lauter wird und ich euch jetzt ganz energisch mal sage, wo ihr da mal hängt. Spannend in diesem Text, Vers 7. Auch ihr habt früher euer Leben entsprechend geführt, als ihr noch von all diesen Dingen beherrscht war. Und dann hat man ja den Eindruck, Absatz, super, das sind jetzt ganz tolle Leute. Bei denen stimmt jetzt alles. Und dann geht das weiter, Vers 8. Jetzt aber sollt ihr das ablegen. Zorn, Wut, Bosheit und so fort. Also was denn nun? Ist es alles vorbei oder noch nicht? Die Sünde innerhalb und außer der Gemeinde, die bringt man nicht einfach zum Verschwinden. Die bringst du auch in deinem Leben nicht einfach zum Verschwinden. Die lässt sich nicht durch Sündenkataloge und Normen eliminieren. Aber verwalte in deinem Glauben nicht deinen Mangel an Entschlusskraft, an Mut und Konsequenzen. Denk nochmal an dem, was Olaf eben gesagt hat. Das war Entschluss, das war Mut, das war Konsequenz. Christus, der in allen, der in dir lebt und der alles wirkt. Die praktische Anleitung dazu sieht ganz einfach so aus. Fokussiere dich auf die Eigenschaften, von denen du weißt, dass sie Jesus in deinem Leben für Gutes gebraucht. Und das ist, sei Herz, hab Erbarmen mit anderen. Sei gütig anderen gegenüber und dir selbst. Stell dich nicht heraus, sondern übe dich in Demut. Sei freundlich und geduldig. Ertrag den anderen, auch wenn du was gegen den hast, und vergib ihm. Geh damit um. Mein letztes, es geht, sagen wir oft, beim Glauben an Jesus Christus geht es um die Wahrheit. Die Wahrheit. Dafür müssen wir einstehen, dafür müssen wir reden, die müssen wir rauskehren. Worum geht es beim Glauben? Es geht um die Wahrheit, ganz richtig. Es geht um die Wahrheit. Aber wie wird diese Wahrheit sichtbar? Thomas von Aquin meinte, in der Versöhnung von Intellekt und Glaube, so wird Wahrheit des christlichen Glaubens sichtbar. Da ist was dran. Augustinus betonte, die geistliche Besinnung und die Stille und die Einkehr bei Jesus, da zeigt sich die Wahrheit christlichen Glaubens. Auch da ist was dran. Doch wenn Jesus sagt, dass er selbst die Wahrheit ist, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Wenn Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist, dann ist Glaube an die Wahrheit Beziehung zu Jesus leben. Und deswegen diese Predigtreihe, in Beziehung leben. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist Glaube an die Wahrheit in Beziehung mit dem Leben, der die Wahrheit in sich verkörpert. Anders gesagt, es geht darum, in der Wahrheit zu leben, nicht darum, die bessere Wahrheit als ein anderer zu haben. Darum geht's nicht. Es geht darum, in dieser Wahrheit zu leben. Durch die Dinge, die uns als Norm und Gebot Gottes ganz klar gesagt sind. Es geht aber nicht darum, uns mit anderen zu vergleichen und uns dessen zu rühmen, dass wir eine bessere Wahrheit leben oder haben als der andere. Wahrheit ist wirklich wie eine Bekleidung. Wahr ist alles, was den Menschen, der mit Jesus lebt, ausmacht. Das ist wahr. Das ist verlässlich. Das ist treu. Das ist gut. Darum zieh die Wahrheit an als eine neue Bekleidung in der Gemeinschaft im Leben mit Jesus. im ganz einfachen, praktischen Tun und Handeln, im Lassen und im Finden.
Wir wollen auf die Predigt antworten und das wollen wir tun in Form einer Gebetsgemeinschaft. Die Bitte wäre laut, sodass die anderen das verstehen können und vielleicht nicht ganz so lang und ausufernd, sondern kurz. Vielleicht einige Gedenkanstöße dazu. Vielleicht hast du erkannt in der Predigt, irgendwo in einem deiner Lebensbereiche bist du irgendwie falsch unterwegs oder dein Lebenswandel ist nicht okay. Dann kannst du das sagen. Du musst das nicht laut sagen, du kannst es auch leise Gott sagen in dieser Zeit. Vielleicht sehnst du dich nach einem Glaubenserlebnis. Auch das kannst du Gott sagen. Herr, schenke mir eine Erfahrung mit dir. Schenke mir auch den Mut oder die Standhaftigkeit, den Weg zu gehen. Vielleicht hattest du ein Glaubenserlebnis und es hat dir irgendwas wiedergegeben. Du sagst, danke Gott. All das sind so Aspekte, die wir jetzt in dieser Zeit vor Gott bringen können. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind, wie es uns geht. Du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Zweifel, unsere Vorbehalte, unsere dunklen Ecken, Herr, und wir können dir alles geben. Und du wartest darauf, dass wir auf dich zukommen. Und ich danke dir, dass wir uns dir und deiner Führung anvertrauen können, Herr. Und du gehst mit uns und du stärkst uns den Rücken und begleitest uns auf dem Weg. Amen. Wir gehen jetzt in die Anbetungszeit. Ihr seid eingeladen, aufzustehen, mitzusingen. Ihr könnt sitzen bleiben, nochmal über das Gehörte nachdenken, wie ihr das mögt. Und ich freue mich auf die Anbetungszeit. Thank you.
mich neu bewegen wie du, barmherzig zu sein. Sei dein lieblicher Geist mein Begleiter, der mich mit deinem Frieden umgibt. Lass die Gleichgültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. dich niemals los. Du holtest mich aus der tiefsten Finsternis. Du stelltest mich auf festen Grund und jetzt weiß ich.
Bitte schon mal die Gemeindeleitung nach vorne. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass wir gestern und Freitagabend auf Klausur waren. Wir machen das zweimal im Jahr. Im Herbst fahren wir meistens weg. Frühjahr kann man ja nicht sagen. Also im quasi noch Winter treffen wir uns in der Regel bei Vogels zu Hause. Und zwar trifft sich da der Leitungskreis. Der Leitungskreis hat sich so über die Tage etwas dezimiert aufgrund von Krankheit. Das heißt, final war dann doch nur die Gemeindeleitung am Start. Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil wir fühlen uns da schon auch gemeinsam unterwegs und teilen eben auch die Dinge. Ja, und jetzt wollen wir mal ganz kurz berichten, was wir denn da so gestern gemacht haben oder was wir erlebt haben, was uns wichtig war. Ich frage jetzt einfach mal, wer möchte denn anfangen? Das habe ich mir jetzt ungefähr... Der Norbert, das ist wunderbar.
Ja, wir sind ja seit langem schon unterwegs, über die Frage nachzudenken, wie kann bei uns geistlicher Aufbruch entstehen? Das war schon auch ein Thema vor einem Jahr auf der Klausur und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und wir sind in diesen letzten Wochen und in den letzten Monaten da schon ein ganz schönes Stück weitergekommen. Ich denke, man sieht das auch in den Predigten. Und wir haben uns diesmal beschäftigt mit den Sendschreiben aus der Offenbarung und haben überlegt, wie könnte denn ein solches Sendschreiben an unsere Gemeinde aussehen? Darüber werde ich jetzt nicht im Einzelnen reden, aber das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch hier beschäftigen. Und spätestens dann werdet ihr verstehen und sehen, was wir darunter meinen.
Ja, wir waren auch ganz kurz in der Versuchung, ein neues Programm aufzulegen, das wir alle als Gemeinde machen müssen. Aber das machen wir nicht. Sondern ich glaube, oder wir sind der festen Überzeugung, dass Gott in uns wirkt und in euch, in jedem von euch wirkt. Und wir sind total gespannt, was im Laufe des nächsten Jahres passiert. Ich bin da wirklich sehr froh und wirklich gespannt, was ihr für Erfahrungen macht, die ihr miteinander und mit uns teilt und wir mit euch. Und dass wir gemeinsam da einen Riesenschritt gehen, den wir gemeinsam erleben.
Ich möchte jetzt gar nicht inhaltlich groß was sagen, sondern ich möchte euch allen ganz kräftig Danke sagen. Ich weiß, dass sehr viele von euch regelmäßig für uns beten und jetzt auch während der Klausur für uns gebetet haben. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön, denn wir erleben schon, dass Gott uns durch diese Zeit trägt und führt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr uns auch weiter im Gebet unterstützt und bedenkt, denn aus uns selbst heraus können wir nichts machen. Alles muss durch Gott gewirkt sein und danke, dass ihr uns da durchtragt.
Was mir persönlich Flügel im Glauben verleiht, das ist der Zuspruch Gottes seiner Liebe, das, was wir mit Gnade bezeichnen. Ich persönlich habe aber in der jüngeren Zeit noch was anderes gehört, nämlich einen Ruf zur Umkehr. Und das hat mich auch auf dieser Klausur befasst und in der Vorbereitung. Ich glaube, dass Gott uns was zu sagen hat und mir liegt sehr am Herzen, dass ihr das wahrnimmt und wir gemeinsam das leben.
Es ist gar nicht immer so einfach, in der Gemeindeleitung zu sein oder im Ältestenkreis zu sein, weil vieles dreht sich um Entscheidung. Und auch wenn meine Frau jetzt hier sitzt und das vielleicht gar nicht so gut findet, was ich jetzt erzähle, mache ich das trotzdem. Also wir haben heute unseren 31. Hochzeitstag standesamtlich. Ja, nee, kein Applaus, aber wir haben eben auch am Wochenende im Leitungskreis über Standhaftigkeit, Treue gesprochen. Die erlebe ich halt zu Hause mit meiner Frau. Die erlebe ich aber auch eben im Gemeindeleben. Und dann haben wir gestern noch ein bisschen grinselnd an unsere Geschichte gedacht und die möchte ich euch heute in aller Öffentlichkeit mal mitteilen. Also, es war so, ich komme ja aus nichtchristlichem Eltern, ganz kurz, Olaf, du brauchst keine Angst haben, nein, meine Frau hat auch seit 31 Jahren immer noch die gleichen Ängste wie du gerade, aber sie erträgt es und ich liebe ihn und auf jeden Fall ganz kurz, meine Frau hat mich damals als Schülersprecher nicht gewählt. Also wir waren an einer gemeinsamen Schule halt und sie hat mich als Schülersprecher nicht gewählt, weil sie fand mich einfach nicht gut. Und dann hat sie sich später dafür entschieden, mich zu heiraten. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich in der Zwischenzeit bekehrt. Der Arne hat ja heute vom Augustinus erzählt und so ähnlich war das bei mir wohl auch. Und gestern habe ich dann zur Nette gesagt, ich bin so froh, dass das nicht andersrum war, dass du dich dafür entschieden hast, mich als Schülersprecher zu wählen, aber mich dann als Ehemann nicht hättest haben wollen. Also von daher bin ich Gott wirklich sehr dankbar, dass meine Frau diese weise Entscheidung getroffen hat, mich erst abzulehnen und dann anzunehmen. Und was ich euch damit sagen will, ist, dass eben auch das unser Thema war, dass vieles eben Entscheidungsprozesse sind und dass dazwischen einfach eine Wegstrecke liegt. Und dass etwas, was am Anfang gar nicht so aussieht, am Ende ganz anders aussehen kann. Und das macht mir Hoffnung und Mut für uns als Gemeinde, aber auch für uns ganz persönlich in unserem Leben. Olaf, kurz genug?
Danke, war in Ordnung. Ich möchte auch noch kurz einen Satz sagen. Gemeindeleitung ist nicht immer ganz einfach. Aber was ich total schätze, ist, dass alle, die hier vorne stehen, eine Berufung dazu haben. Ich empfinde das Miteinander total gut, konstruktiv. Da ist keiner dabei, der sich irgendwo in den Mittelpunkt stellen möchte, der irgendwo eine Richtung vorgeben möchte, sondern wir sind gemeinsam als Team unterwegs. Und das habe ich nochmal so erfahren und das ist mir sehr wichtig. Und damit danke ich euch. Danke, Ola. Ja, dann sind wir jetzt schon bald am Ende des Gottesdienstes und zwar der Informationsblock steht jetzt an. Und bevor ich mit dem Informationsblock starte, möchte ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es machen sollte. Walter Quiring ist diese Woche 90 Jahre alt geworden. Normalerweise kündigen wir ja so Geburtstage nicht ab, aber ich dachte, 90 Jahre, das ist schon was ganz Besonderes. Und Walter, du bist immer sehr treu dieser Gemeinde gegenüber gewesen. Du hast sie ein Stück weit aufgebaut, bist jeden Sonntag hier und trägst die Gemeinde mit, auch wenn du vielleicht mal anderer Meinung bist, das mag durchaus so sein, aber du bist immer ein treuer Bestandteil dieser Gemeinde und das finde ich großartig und das hat für mich eine unheimliche Vorbildfunktion und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, sondern ich möchte nochmal diesen Vers lesen, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und das jeden Tag neu. Insofern alles Gute, Gesundheit vor allem weiterhin. Die Informationen sind auf dem Gottesdienstzettel. Ich greife jetzt zwei Dinge heraus. Zum einen 14. Februar 19 Uhr Valentinsveranstaltung. Mach mich glücklich, das ist letztes Jahr ausgefallen, mit der Referentin Karin Ackermann. Das ist für Partner, für Verheiratete, für befreundete Paare. Eine Anmeldung ist erforderlich. Das ist wichtig. Diese bitte entweder telefonisch oder per Mail an Monika Krell. Dann findet vom 8. bis zum 10. Mai in Schloss Gnadenthal bei Kleve, Stefan sagte vorhin, das ist eine tolle Location, die Männerfreizeit statt. Und es gibt noch sehr viele Plätze. Nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt, andere Männer, Erwachsene, Jugendliche kennenzulernen, seid ihr herzlich eingeladen. Falls sich nicht noch weitere Leute finden, dann muss die Freizeit gegebenenfalls abgesagt werden. Deswegen also die herzliche Bitte, wenn ihr Fragen habt, geht auf Stefan zu und Anmeldeschluss ist wirklich dann der 7. Februar. Da entscheidet sich dann, ob ausreichend Teilnehmer gefunden werden. Ja, und jetzt bitte ich den Jason Pankrat und den Bastian Patti nach vorne und den Arne. Und ich setze mich dann so lange hin.
Guten Morgen. Ja, so sieht junges Leben aus und so sieht älteres Leben aus. Ihr beide steht hier vorne, weil ihr für unsere Gemeinde was ganz Wertvolles tut, nämlich ihr seid im CO, unserer Gruppe für junge Menschen, unterwegs. Und du, lieber Jason, du hast diese Gruppe in den letzten Jahren geleitet. Und heute habe ich ja gepredigt über Kleidung, zieht den neuen Menschen an. Und ich habe eben verzweifelt das schwarze T-Shirt mit dem Stern und der leuchtenden Sonne drauf gesucht, was ich dir jetzt anziehen wollte. Also entfällt jetzt. Aber auf jeden Fall, das ist, was ich damit verbinde. Du hast Christus angezogen und hast das, was er dir gegeben hat, in dich reingelegt hat, eingebracht in die CO-Arbeit. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich finde, unter deiner Leitung ist ein Element, eine typische Handschrift von dir hineingekommen. Und das ist die der Gemeinschaft und des Generationen miteinander verbinden. Das lag dir am Herzen. Und du hast dafür geworben, immer wieder neu, dass der CO wirklich Bestandteil unserer Gemeinde ist und wechselseitig für ein Miteinander geworben, dich eingesetzt. Ihr habt viel für uns getan, ihr habt euch investiert in tollen Events, die ihr für die Gemeinde gemacht habt, in Essen, in Festen und dergleichen mehr. Das war deine Handschrift, Jason. Ganz herzlichen Dank dafür, große Klasse. Und damit verbinde ich jetzt auch nochmal das eben gehörte Wort. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag. Und stehe nun hier und bin dafür Zeuge. Und genau das ist es. Deswegen sollst du jetzt dieses tolle T-Shirt tragen, dass wir immer wissen, wow, das ist der Zeuge. Wunderbar. In der Predigt war auch ein anderes Stichwort gefallen, nämlich es gibt in der Bibel Normen, die uns die Bibel nennt. Wegweisungen, wie wir uns verhalten und unser Leben gestalten soll. Es gibt in der Bibel aber eben keine Normierung von Menschen. Und jetzt stehst du neben mir. Bastian, und die sind beide jung, aber die sind nicht normidentisch. Denn eine Normierung der Menschen gibt es bei Gott nicht, sondern er gebraucht jeden so, wie er es tut und wie er es will. Und du, lieber Bastian, hast gesagt, ich übernehme jetzt den Stab. Ihr habt darüber im CO gesprochen, ich übernehme jetzt den Stab von Jason und ich will jetzt und werde jetzt die Leitung des CO haben. Und da möchte ich dir, lieber Bastian, sagen, das Bibelwort, das heute auch in der Losung steht, Jesaja 50, Vers 7. Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Das Altlutherisch verstehst du vielleicht nicht unbedingt, das heißt so viel wie, Gott, der Herr, hilft mir, das ist klar, er hilft mir, in meinen Aufgaben zu bestehen. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, in Aufgaben bestehen, durchzuhalten, standzuhalten, zu führen, leiten, Menschen mit einzubinden Und da soll dich dieses Bibelwort ermutigen. Gott, der Herr, hilf mir, in meinen Aufgaben zu bestehen. Ich habe hier noch ein Mikro in der Hand. Ja, es schmerzt. Ihr müsst nicht sagen, aber vielleicht wollt ihr sagen, zum Abschied, macht's gut. Oder herzlich willkommen.
Ich habe nichts vorbereitet.
Nee, das ist mir klar.
ja, genau. Also ich bin nicht weg. Also ich bin natürlich noch hier. Ich bin einfach fertig mit Studieren. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Also meine Note schon, alles. Bin fertig mit dem Studium. Genau. Und bei mir fängt jetzt bald die Arbeitswelt an und habe auch schon einen Job in Aussicht, genau. Und deshalb muss ich einfach jetzt meine Aufgabe im CO weitergeben an diesen netten, wunderbaren Mann. Den hier.
Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, gar nichts vorbereitet, auch nichts groß zu sagen. Aber für den Fall, dass hier irgendwer ist, der mich noch nicht kennt und aber denkt, Jason kannte ich, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwas vom CO will? Ich habe mir sagen lassen, eine meiner Aufgaben, eine vielleicht kleinere, besteht darin, ein Gesicht zu haben und das zur Verfügung zu stellen. Und das darf man gerne ansprechen. Also wenn ihr irgendwas habt, kommt einfach auf mich zu. Ihr wisst jetzt, wie ich heiße und wie ich aussehe.
Genau. Kannst du das noch hinterher? Ja, ich will für beide noch beten, bitte euch dazu aufzustellen. Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du beiden ein Gesicht gegeben hast, ihre eigene Identität und dass sie die in unsere Gemeinde einbringen und eingebracht haben. Wir danken dir herzlich für Jason, für diese Gabe, Menschen miteinander zu verbinden, zu fühlen, zu empfinden, was im Menschen vor sich geht. Danke dafür. Herr, du bist niemand, der uns normiert, aber du bist einer, der in uns Leben weckt und Nachfolge und den Wunsch, dir zu dienen. Das hast du dem Jason auch gegeben. Wir danken dir herzlich für den Dienst, den er für uns getan hat. Wir loben dich, dass jetzt das mit dem Studium, dem ganzen Stress hinter ihm liegt und er in die Berufswelt, in den Beruf einsteigt. Segne ihn bitte auch darin. Herr, und wir bitten für Bastian, dass du ihn segnest in seiner Aufgabe. Herr Jesus, es stehen Aufgaben bevor. Wir sind auch mit dem CO unterwegs und immer wieder sind Schwellen zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, Wegmarken zu setzen, Ziele vorzugeben oder zu finden. Und lieber Bastian, der Herr, dein Gott, der dich liebt und der dich begabt hat mit seinem Heiligen Geist, er segne dich, dass er dir Kraft gebe, für den Dienst, in den er dich mit dem heutigen Tag ruft. Der Herr stärke dich und behüte dich. Der Herr gebe dir alles, was du brauchst, deine Aufgabe zu erfüllen. Amen.
Jesus, der Herr, schenke euch seine Gnade. Seine Liebe gilt euch allen. Durch Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Es segne euch der dreieinige Gott. Amen. Ich wünsche allen eine gute Woche. Es gibt Kaffee, um in das Gespräch einzusteigen. Es gibt die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne für sich beten zu lassen.